Vorab die Info, das ist eine Episode, die wir als Webinar aufgenommen haben, aber wir möchten Ihnen und euch die Inhalte nicht vorenthalten, also Sie bekommen und ihr bekommt die Inhalte auch als Podcast. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Gut, 1 Minute nach 9, am 31.05.2022. Wir beginnen heute mit China Webinar und guten Morgen, willkommen zu China Webinar heute. Heute haben wir das Thema von Whistleblower und Hinweisgebersystemen. Eine kurze Info für die Gäste, die gerade reinkommen. Schalten Sie bitte Ihr Mikrofon stumm. Dankeschön. Mein Name ist Xiaolong Hu. Ich bin Geschäftsführer von China Team GmbH und gleichzeitig China Coach für deutschen KMU. Heute bin ich Ihr Moderator. Wir freuen uns sehr, Sie heute zu begrüßen. Und heute ist der letzte Tag im Mai 2022, etwas besonderer Tag. Einige von Ihnen feiern gerade das Ende vom Lockdown in Shanghai, wie zum Beispiel der Herr Rainer Burkhardt von Burkhardt und Partner in Shanghai. Und einige von Ihnen und von uns besuchen auch die Hannover Messe, die seit 2019 zum ersten Mal wieder stattfindet in Hannover, wo China Team sich befindet. Also vielen Dank, dass Sie an so einem Tag Zeit, 1,5 Stunden Zeit uns anvertraut haben. Und jeden Monat widmen wir uns einem wichtigen Themen in China-Kontext zu dem chinesischen Markt. Und heute ist auch ein sehr spannendes Thema. Heutiges Thema zeigt auch, dass China und Europa ist sehr, sehr stark vernetzt. Und ganz im Sinne von unserem Motto in diesem Jahr, More than China, mehr als China. Also auch ein großes Kino heute. Und Unternehmen mit internationalen Aktivitäten wissen und verstehen, dass man stets die rechtlichen Rahmenbedingungen der verschiedenen Märkte beachten muss. Und das Thema heute ist möglicherweise noch nicht so sehr bekannt unter den deutschen KMU, aber nicht weniger wichtig. Und daher haben wir heute etwas eine besondere Agenda. Normalerweise, Sie kennen vielleicht unser Format Expert Talk. Wir haben einen Vortrag und dann die meisten von der Sendungszeit widmen wir uns für eine Panel-Diskussion. Heute machen wir umgekehrt. Wir haben 4 Vorträge für Sie vorbereitet und schrittweise stellen wir Ihnen vor die Grundlage von Hinweisgebersysteme und Hinweisgebersystem als Tool und als Softwarelösung und Unternehmererfahrung, last but not least Besonderheiten bei der Einführung in China. Ich bitte nochmal um Ausschaltung vom Mikrofon. Ich sehe gerade ein kleines Echo. Entschuldigung für die Störung. Genau. Und verspreche Ihnen heute viel Fachchinesisch und Erfahrung. Ihre Zeit sei gut angelegt. In der nächsten Seite sehen Sie, dass wir nach wie vor auch heute das Tool Microsoft Teams nutzen, ein sehr demokratisches Tool. Das heißt, jeder von uns hat fast dasselbe Recht. Und daher bitte ich auch um Ihre Unterstützung, dass Sie, während Sie nicht sprechen, stets auf Ihr Mikrofon achten, dass es deaktiviert wird. Und ein Hinweis an Sie, wir werden auch heute die Sendung aufnehmen. Und das werden wir später als Video sowohl in YouTube und auch als Podcast, als eine Audiodatei Ihnen zur Verfügung stellen und nur für Sie zur Info. Und das sollte Sie nicht daran hindern, schon gleich am Anfang oder gleich vorab Ihre Kommentare oder Ihre Fragen an unsere Experten im Chat zu stellen. Ich werde versuchen, auch zwischen den Vorträgen, falls da Fragen gibt, auch schon vorzuziehen. Und zum Schluss haben wir, wie Sie schon gesehen haben, eine Frage- und Antwort-Session. Und Ihre Fragen sind sehr willkommen. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen an unsere Experten. Gut, so viel zu dem Rahmen. Jetzt möchte ich gerne unsere Sendung beginnen lassen. Und als allererster möchte ich Ihnen Dr. Rumansede vorstellen, unser erster Experte. Dr. Rumansede hat Anwaltszulassung sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und er ist in Berlin und Wien berufstätig, seit 17 Jahren auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisiert. Und dabei seine Tätigkeit umfasst nicht nur Verteidigung, als auch Prävention. Und ich würde fast sagen, das ist unsere Ehre, Dr. Rumansede einzuladen als der Piers Brosnan unter den Anwälten. Und er ist nicht nur schnell mit Pistole, sondern er ist sehr fleißig mit dem Stift. Und die Fachliteratur, Hinweisgebersysteme und Compliance aktuell sind nach Urteil von unserem Sponsor Rainer Burkhardt von Burkhardt & Partner in Shanghai mit seinen Worten die Bibel unter dem Compliance Management im deutschsprachigen Raum. Und Dr. Rumansede vertritt die Meinung, Hinweisgebersystem richtig zu implementieren bedeutet auch Haftungsminimierung, also eindeutig ein CEO-Thema. Insofern, Dr. Rumansede, die Bühne ist Ihres.
Ja, herzlichen Dank, Herr Hu, für die freundliche Einführung. Ich hoffe, Sie können alle die Präsentation sehen. Gut, dann fange ich gerne mal an mit den rechtlichen Grundlagen. Wir haben uns ja heute im Team aufgeteilt und Sie sehen hier, wie ich mich an das Thema für Sie heranpirsche. Zunächst würde ich ganz gerne ein paar allgemeine Begriffe und Definitionen erklären, dann übergehen zu Ausführungen für den rechtlichen Hintergrund, was so die jüngsten Entwicklungen sind, warum das Thema momentan rechtlich an Bedeutung zugenommen hat, dann einige Ausgestaltungsmöglichkeiten bei der Implementierung von Hinweisgebersystemen. Und schließlich zum Schluss noch abrundend ein paar Hinweise, was man halt rechtlich auch beachten muss. Den ersten Begriff, der ist sehr allgemein und natürlich kennen Sie den alle, nämlich Compliance. Wo kommt's her? Das ist ein Begriff aus dem angloamerikanischen Sprachraum, heißt halt to comply, kommt vom Englischen to comply with und meint einhalten, wörtlich übersetzt. In der Fachsprache bedeutet das die Gesamtheit aller unternehmensinternen Maßnahmen, die gewährleisten sollen, dass das Unternehmen, seine Organe und aber auch alle Beschäftigten die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie die unternehmensinternen Vorgaben beachten. Letzteres vor allem, also die unternehmensinternen Vorgaben, können durchaus auch weiter über das hinausgehen, was die gesetzlichen Bestimmungen darstellen. All das dient also dem Begriff Compliance. Warum hängt das überhaupt hier mit den Hinweisgebersystemen zusammen, dieser Begriff? Weil das Hinweisgebersystem anerkanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil eines Compliance-Management-Systems ist. Und ein Compliance-Management-System, das wissen Sie alle, beinhaltet eben nicht nur Compliance-Maßnahmen als solche im engeren Sinn, Richtlinien oder dergleichen, Verhaltenskodizes, sondern hat auch Kontrollelemente. Und diese Kontrollelemente dienen eben auch für ein regelkonformes Verhalten, um eben die Umgehung der internen Regeln oder eben bewusste Rechtsverstöße zu erschweren oder möglichst frühzeitig feststellen zu können. Nämlich, dass es halt für Sie, die international aufgestellt sind, natürlich schon eine wichtige Voraussetzung, frühzeitig etwas feststellen zu können. Wenn man nicht in den fremden Ländern direkt vor Ort ist, ist man ja auf entsprechende Informationen, auch jenseits der offiziellen Berichtskanäle, angewiesen. Und neben den initiierten Kontrollen, die Sie also immer vornehmen können, wenn Sie eine Compliance-Abteilung, eine Rechtsabteilung zum Beispiel haben oder interne Revision, die kann sich natürlich jederzeit selbst ein Bild von der Lage verschaffen. Aber idealerweise haben Sie natürlich auch alle Beschäftigten auf Ihrer Seite und die Ihnen auch mithelfen, nicht durch das eigene Verhalten, sondern eben auch gegebenenfalls durch entsprechende Hinweise, dass etwas unter Umständen nicht stimmt oder kontrolliert werden sollte. Und ein Bestandteil dieser Kontrollelemente in einem CMS ist eben auch die Beschäftigten zu ermutigen, auf entsprechende Regelverstöße oder Unregelmäßigkeiten hinzuweisen. Und das wichtigste Instrument hierfür ist eben ein funktionierendes Hinweisgebersystem. Hier steht ein integres, das bedeutet also, dass schon eine Kultur vorhanden ist, die jetzt also jetzt nicht aufs Anschwärzen oder aufs Denunzieren oder auf irgendeinen Schaden aus ist, sondern tatsächlich im positiven Sinn darauf angelegt ist, hier auf Unregelmäßigkeiten hinzuweisen. Was ist ein Hinweisgebersystem? Das ermöglicht also im Unternehmen Beschäftigten zuallererst, aber je nach Ausgestaltung eben auch Dritten, also Kunden oder Lieferanten, über ein bestimmtes Verfahren, darauf kommen wir dann gleich noch, gegebenenfalls anonym auch, Informationen über Verhaltensweisen von Beschäftigten des Unternehmens abzugeben, die nicht im Einklang mit dem Gesetz oder den selbstgesetzten Verhaltensregeln stehen. Und das Ziel, das ich bereits kurz angesprochen habe, ist eben, dass man möglichst frühzeitig Probleme oder Kontrollmängel oder andere Missstände aufdecken kann und ihnen rechtzeitig entgegenwirkt, ohne dass hieraus also sehr schnell ein Organisationsverschulden oder ein Haftungsfall entstehen kann für die Führungskräfte oder die Geschäftsleitung. Kurz gesprochen bedeutet also ein Hinweisgebersystem, die beinhalten Verfahren und Prozesse zum Whistleblowing. Whistleblowing ist wiederum ein eigener Begriff, auch aus dem angloamerikanischen Raum. Für den gibt es eigentlich keine einheitliche, allgemeine, anerkannte Definition. Verkürzt kann man es sagen, Aufdeckung von Missständen. Etwas negativ behaftet wäre es natürlich auch zu sagen, verpfeifen, aber das ist eben etwas negativ behaftet. Und im Wesentlichen unterscheidet man zwischen dem internen und dem externen Whistleblowing in der Praxis. Das Interne bedeutet, dass ich also mündlich oder schriftlich eine Mitteilung von Informationen über Verstöße innerhalb eines Unternehmens, sei es jetzt in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Sektor, kommuniziere. Also die Information fließt innerhalb. Demgegenüber gibt es auch das externe Whistleblowing. Da wendet sich der Hinweisgeber ebenfalls mündlich oder schriftlich an externe Ansprechpartner. Meistens sind das Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden, gegebenenfalls auch Medien oder andere öffentliche Stellen. Idealerweise ist es natürlich, dass intern die Meldung abgegeben wird, sodass Sie die in Ruhe aufklären können. Wenn Sie eine externe Meldung haben, dann kommt der Druck unter Umständen sehr schnell von außen oder es sind bereits aufgrund des Hinweises schon Verfahren laufen, die also einen erheblichen Zeitdruck und aber auch Handlungsdruck erzeugen, sodass man also tatsächlich gut beraten ist, möglichst ein internes Whistleblowing zu fördern. Das insbesondere im Ausland. Wenn Sie sich vorstellen, jemand geht direkt an ausländische, tritt an ausländische Behörden mit einem Hinweis heran. Das ist natürlich deutlich unangenehmer, als wenn Sie jetzt intern diesen Vorgang zunächst einmal selbst aufklären können. Natürlich auch müssen. Also Sie haben da keine Wahl. Sie müssen dem nachgehen. Aber auch deswegen, dass Sie eben verhindern, dass dieser Hinweisgeber unzufrieden ist, nämlich weil zum Beispiel gar nichts gemacht wird und dann eben an eine externe Stelle geht. Also umso wichtiger ist es, dass man hier ein Hinweisgebersystem im Unternehmen hat. Das galt von dem Grundsatz her schon bislang. Bislang war es allerdings so, dass der Schutz insbesondere von Hinweisgebern in den einzelnen Ländern, das ist weltweit so, insbesondere aber natürlich auch in der EU, uneinheitlich geregelt war. Und um das zu verbessern, wurde vom EU-Parlament die sogenannte EU-Hinweisgeber-Richtlinie veröffentlicht, erarbeitet und inzwischen schon veröffentlicht. Und die dient eben der Mindestharmonisierung des Schutzes von hinweisgebenden Personen und damit einhergehend allerdings auch einer besseren Rechtsdurchsetzung in der gesamten EU. Und diese Hinweisgeber-Richtlinie hat eben ein sehr hohes einheitliches Schutzniveau. Und orientiert sich insbesondere auch an den EGMR-Grundrechten. Sie ist bereits seit dem 16. Dezember 2019 in Kraft und war eigentlich, muss man sagen, eigentlich bis Ende letzten Jahres bereits umzusetzen. Sie sehen aber, dass es also nicht nur in der Praxis oftmals das Thema Hinweisgeber oder Whistleblowing unbeliebt ist, sondern anscheinend auch politisch, was jetzt nicht nur mit der komplexen Rechtsmaterie zu tun hat offensichtlich, denn also sowohl Deutschland als auch zum Beispiel das Nachbarland Österreich neben 21 weiteren Mitgliedstaaten haben also ein EU-Vertragsverletzungsverfahren wurde da eingeleitet von der EU-Kommission, weil eben die entsprechende Umsetzung der Richtlinie in das nationale Recht bislang noch nicht vollzogen wurde. Was sind so die wesentlichen Vorgaben? Das ist eine sehr umfangreiche Richtlinie. Ich möchte jetzt da nur auf einige Punkte zu sprechen kommen. Wichtig einfach zu wissen für Unternehmen, die eben mehr als 250 Mitarbeiter haben. Also die wären eigentlich bereits schon verpflichtet gewesen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Der nationale Gesetzgeber, wenn das noch nicht tätig war wie in Deutschland, muss man noch abwarten, wie jetzt das genaue Recht dann aussieht. Wichtig ist nur zu wissen, dass man zwar ein Hinweisgebersystem einrichten muss, allerdings sind anonyme Meldungen nicht verpflichtend. Bislang jedenfalls, die EU-Hinweisgeberrichtlinie möchte da hier keine Verpflichtung aussprechen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass in dem nationalen Umsetzungsgesetz schärfere Bestimmungen getroffen werden, also in jeder Hinsicht. Allerdings, soweit das bisher der Fall ist, ist es in Deutschland ebenfalls nicht vorgesehen, anonyme Meldungen zu verpflichten. Das bedeutet also, Sie können Ihre Beschäftigten dazu ermutigen, Hinweise zu geben. Sie müssen aber nicht es unterstützen, dass diese anonym oder ermöglichen, dass sie anonym abgegeben werden. Ob das praktisch sinnvoll ist, darauf kommen wir dann separat noch zu sprechen. Der sachliche Anwendungsbereich der EU-Hinweisgeber-Richtlinie ist im Kern bestimmtes Unionsrecht, das also in der gesamten Union bestimmte Bereiche betrifft, insbesondere halt das Vergaberecht. Also das sind Meldegegenstände, dann die klassische Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzdienstleistungsbereich. ist Gegenstand von Meldungen. Die Produkt- und Verkehrssicherheit, ein sehr wichtiges Thema. Auch das ist ein Meldegegenstand. Der Umwelt- und Lebensmittelschutz sowie die Futtermittelsicherheit und der Tierschutz, auch ein sehr europäisch geprägtes Rechtsgebiet, auch das ist erfasst. Die öffentliche Gesundheit und der Verbraucherschutz im Allgemeinen, sowie schon seit längerer Zeit ein sehr prominentes Thema, der Datenschutz. Auch das ist Meldegegenstand, der von der EU-Hinweisgeberrichtlinie vorgegeben wird. Und dann noch die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen, vor allem in der kritischen Infrastruktur, sind von der EU-Richtlinie zwingend als auch im nationalen Recht zu regelndes Gebiet vorgesehen. Und der deutsche Entwurf, Gesetzesentwurf, der ist eigentlich sogar schon über ein Jahr alt, der allererste. Man hatte sich da also dem Thema tatsächlich eigentlich sehr früh angenommen. Es scheiterte jedoch eine Verabschiedung dann im Bundestag an der Uneinigkeit der Vorgängerregierung. Da gab es insbesondere Uneinigkeit, was den Anwendungsbereich betrifft. Jetzt seit kurzem, im April dieses Jahres, ist ein neuer Entwurf veröffentlicht worden und der eben jetzt die Regelungen im Einzelnen umsetzt, sodass man also damit rechnen muss, dass Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern jetzt kurzfristig zur Einführung verpflichtet werden, beziehungsweise eben kurzfristig hier konkretere rechtliche Rahmenbedingungen für sie gelten werden, weil ja eben für diese Unternehmen eigentlich die Verpflichtung ja schon seit Ende letzten Jahres besteht. Es steht noch nicht fest, ob Deutschland das jetzt für alle sofort, also auch für die kleineren Unternehmen unter 249 Mitarbeiter schon vorsieht. Die Richtlinie wird hier eine Übergangsfrist bis Ende 2023 vorsehen. Es ist damit zu rechnen, dass das in Deutschland auch so umgesetzt wird. Ganz wichtig für den öffentlichen Bereich, da ist also die herrschende Meinung, dass sich im öffentlichen Sektor die Unternehmen bereits jetzt schon daran halten müssen. Ich selbst aus der Beratung im öffentlichen Bereich sehe auch, dass das passiert. Also hier wird tatsächlich, soweit man das schon voraussehen kann, was an Regelungen getroffen wird, hier wird es schon auch tatsächlich umgesetzt. Ansonsten ist der persönliche Anwendungsbereich sehr weit gehalten. Es betrifft alle Personen im beruflichen Umfeld, Informationen über Verstöße. Der erforderliche Zusammenhang ist also bereits dann gegeben, wenn laufende, künftige oder frühe berufliche Tätigkeiten betroffen sind und eine Meldung oder Offenlegung halt hypothetisch Repressalien auslösen könnten. Also das sind tatsächlich aktuelle, klar frühere oder ehemalige und dann zukünftige Arbeitnehmer, Auszubildende, aber eben auch arbeitnehmerähnliche Personen. Vom sachlichen Anwendungsbereich her, jetzt im deutschen Umsetzungsgesetz, ist natürlich der zuvor angesprochene EU-Rechtsbereich abgedeckt und dementsprechend auch korrespondierende nationale Vorschriften, die das konkretisieren, dass dieses EU-Recht. Aber, und das ist jetzt die Abweichung zur EU-Vorgabe, das deutsche Strafrecht insgesamt. Und aber eben auch Ordnungswidrigkeiten mit der Einschränkung, dass es eben Vorschriften betrifft, die dem Schutz von Leib, Leben oder Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten und ihren Vertretungsorganen dient. Also diese Einschränkung besteht, aber auch das ist Gegenstand nach dem deutschen Umsetzungsgesetz. Die Hinweisgeber selbst können wählen zwischen interner und externer Meldung. Das hatte ich Ihnen vorher kurz dargelegt, was da der Unterschied ist. Und wenn es ein intern gemeldeter Verstoß nicht abgeholfen wird, das haben Sie eben immer das Risiko, dass sich der dann eben an eine externe Meldestelle wendet. Sodass es also tatsächlich wichtig ist, hier eine Aufklärung vorzunehmen und dem Hinweisgeber bei Gelegenheit dann auch natürlich eine entsprechende Rückmeldung gibt, damit der jetzt nicht unter Umständen dann extern die Meldung absetzt. Eine Verpflichtung zu anonymen Meldungen gibt es nicht. Sie können das aber tun. Und natürlich, wenn jemand als Hinweisgeber sehr vorsichtig ist, dann nimmt er unter Umständen das Angebot eher wahr, weil er sonst Repressalien fürchtet, als wenn es jetzt keine anonyme Meldung geben würde im Unternehmen. Deswegen wäre es durchaus zu empfehlen, anonyme Meldungen zu machen, also Entschuldigung, zuzulassen. Allerdings aufgrund der abstrakt bestehenden Missbrauchsgefahr sollte man halt ein Unternehmen dann auch entsprechend schulen, dass das jetzt hier nicht als Deckmantel dient, irgendwelche böswilligen oder falschen Meldungen abzugeben. Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt es sehr viele. Da wird der Herr Leisering in Kürze Ihnen dann noch im Detail berichten, im nächsten Vortrag dann. Zur Hinweiserteilung, Sie können natürlich ganz normal mündlich, persönlich natürlich, per Telefon, Brief, Telefax, das kennen Sie alles, E-Mail, die sind halt persönlich in der Regel oder vielmehr, sie sind technisch natürlich verfolgbar, also es kommt dann relativ schnell raus oder wird klar, wer der Hinweisgeber ist. Es gibt aber technisch vor allem sehr versierte, webbasierte Kommunikationssysteme, die im Hintergrund also auch gleich ein Case-Management, ein Fallmanagement ermöglichen. Und das ist natürlich rein technisch gesehen das Einfachste und Beste, zumal sie rund um die Uhr Hinweise bearbeiten bzw. vor allem empfangen können und auch in mehreren Sprachen, wenn sie international aufgestellt sind. Und man kann das natürlich auch alles kombinieren, also man muss sich nicht auf einen Meldeweg festlegen. Die Hinweisempfänger können Unternehmensangehörige im Rechtsbereich oder Compliance-Bereich sein. Es können aber auch und vor allem externe Personen sein, wenn sie das auslagern, sogenannte Ombudspersonen. Das ist in der Vergangenheit häufig gemacht worden. Also sehr große Unternehmen machen das eigentlich alle. Im Mittelstand ist es zunehmend auch so, weil man eben dann einen erfahrenen Ansprechpartner hat, der mit den Personen auch, mit den Beschäftigten oder Hinweisgeber auch sprechen kann. Und zunehmend gibt es eben auch so Full-Service-Hinweisgebersysteme, die eben also alles in einer Hand anbieten. Abschließend nur noch ganz kurz einige rechtliche Fallstricke. Man muss auf jeden Fall beachten, etwaige Mitbestimmungsrechte und kollektivarbeitsrechtliche Vorgaben. Warum ist das wichtig? Weil selbst wenn Sie es dann ausgearbeitet haben, das System, müssen Sie immer bedenken, dass der Abstimmungsprozess im Kollektivarbeitsrecht natürlich einiges an Zeit kostet und unter Umständen auch noch Diskussionen auslöst, wo auch eventuell Kompromisse eingegangen werden müssen, sofern sie jetzt nicht rechtlich ohnehin zwingend vorgegeben sind. Meiner Erfahrung ist das dann durchaus mit einiger Verzögerung ist da zu rechnen. Datenschutz ist ganz wichtig, insbesondere im internationalen Bereich bei Konzernstrukturen. Das ist unbedingt zu bedenken, weil Sie ja natürlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel das Hauptquartier oder die Muttergesellschaft in Deutschland haben und aber Auslandsgesellschaften mit einbeziehen, das Hinweisgebersystem, müssen Sie natürlich sicherstellen, dass die internationalen Vorgaben in dem jeweiligen Land auch eingehalten werden bei der praktischen rechtlichen Umsetzung. Vielen Dank, das war es von meiner Seite und ich stehe später dann für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Vielen Dank, Dr. Romanseder, für die gute, übersichtliche Einführung in das doch komplexe Thema. Und falls Sie im Nachgang als Zuhörer noch Fragen haben, auch gerne im Chat. Ich finde, das ist sehr spannend, ich als Chineser zu beobachten, wie die EU oder Deutschland und China die selber Themen unterschiedliche Approach Vorgehensweise gewählt haben. In China vor 2 Jahren gab es die Corporate Social Credit System und in Deutschland und in Europa dann die Hinweisgebersystem oder Hinweisgeberschutzgesetz. Das ist Um beide geht es um zum Beispiel, wie Datenschutz und Umweltschutz zu bekämpfen oder Umweltschädigung zu bekämpfen. Und beide Approach brauchen aber IT-Systeme. Insofern möchte ich Ihnen jetzt unseren nächsten Gast vorstellen, Herr Leiserin. Herr Kai Leiserin ist Managing Director von EQS Group. Und EQS Group ist führend in Sachen Compliance-Lösungen. Herr Leiserin hilft Kunden, hochwirksame Mechanismen einzurichten, um Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen. Und er vertritt die Meinung, ein gutes Tool, welches durch einen verlässlichen Partner eingeführt wird, kann das scheinbar doch sehr komplexe Thema Einführung Hinweisgebersystem leicht beherrschbar machen. Also vielen Dank, Herr Leiserin. Die Bühne gehört Ihnen.
Herr Ruh, ich danke Ihnen sehr herzlich. Blende gerade meinen Bildschirm noch ein. Und auch Ihnen, Herr Rumanzeder, ganz herzlichen Dank. Sie haben schon eine Menge Vorarbeit geleistet für das Thema, was ich jetzt referiere. Ja, meine Damen, meine Herren, ich freue mich sehr, heute über das Thema Best-Practice-Umsetzung der EU-Whistleblowing-Richtlinie mittels webbasierter Hinweisgebersysteme zu sprechen. Vielleicht einige kurze Worte in Anbetracht der Zeitvorgabe zum Unternehmen. Die EQS Group, ein Münchner Unternehmen, bereits im Jahr 2000 gegründet, global mehr als 8000 Kunden, 16 Niederlassungen weltweit, von New York bis Hongkong, aber wie gesagt, sehr starker deutscher Fokus. Über inzwischen 600 Mitarbeitende, die Kunden in diesen Bereichen betreuen. Und wir haben uns sehr früh auf das Thema Integrity gestürzt. Ich selber habe 13 Jahre lang die Business Keeper Gesellschaft geleitet als Geschäftsführer. Die Business Keeper wurde übernommen von EQS, sodass ich jetzt im Management der EQS Group tätig bin und mit all unseren Mitarbeitern dort mich vollständig integriert habe. Wir betreuen rund 80% der DAX 40 Gesellschaften von den ganz, ganz großen global tätigen Konzernen à la Volkswagen, à la Bosch, à la ZF, die natürlich alle auch sehr präsent sind in China, bis hin aber auch zu ganz kleinen Mittelständlern mit ganz unterschiedlichen Systemausprägungen. Und zu den Erfahrungen möchte ich Ihnen gerne ein wenig mehr sagen. Wenn wir auf das Gesamtthema Hinweisgebersysteme schauen, wir haben ja gerade schon einiges zu den rechtlichen Vorgaben gelernt. Aktuell sicherlich das wichtigste Thema, die gesetzlichen Regelungen. Herr Rumanzeder hat die Hinweisgeberrichtlinie der EU sehr gut erklärt. Wenn wir ein wenig genauer hinschauen, gibt es aber tatsächlich schon eine Menge weiterer gesetzlicher Regelungen, sodass in einigen Branchen ohnehin schon seit vielen Jahren die Vorgabe für ein Hinweisgebersystem da war. Der eine oder andere von Ihnen kennt das Kreditwesengesetz für die Banken in Österreich, das Bankwesengesetz. Es gibt für Versicherungsunternehmen entsprechende Regelungen. Nach dem Geldwäschegesetz sind eine Vielzahl der Gesellschaften inzwischen verpflichtet, Hinweisgebersysteme einzuführen. Genauso können wir aber auch den Prüfstandard IDW PS 980 benennen, der Hinweisgeberverfahren ausdrücklich als Präventionsmaßnahme eines Compliance-Programmes definiert. Inzwischen sogar ein ISO-Standard, der 37002, der global Hinweisgebersysteme regelt. In der ISO 19600 haben wir das Thema Hinweisgebersysteme ebenfalls. Viele von Ihnen befassen sich schon mit dem viel diskutierten Verbandssanktionengesetz. Auch dort werden Hinweisgebersysteme eine Forderung sein, wenn wir aus der US-Brille schauen. Erinnere ich an die DOJ-Guidance mit entsprechenden Vorgaben für Hinweisgebersysteme, der deutsche Corporate Governance Codex mit der Neufestlegung, Neuskizzierung des ehrbaren Kaufmannes hat ebenfalls das Thema Hinweisgebersysteme adressiert. Und jetzt auch in dem schon absehbaren Lieferkettengesetz, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wenn wir es sehr genau formulieren, in einem guten deutschen Wort, ist ebenfalls das Thema Hinweisgebersystem geregelt. Wir sehen also, das Thema prasselt von allen Seiten auf die Unternehmen ein. Und die Unternehmen sehen sich mit dieser Herausforderung konfrontiert. Und das in vielen verschiedenen Dimensionen. Zum einen ist häufig den Mitarbeitenden unklar, wie und wo können sie denn Missstände oder vermeintliche Missstände, auch das muss man ja sagen, geschützt melden. Aus der Unternehmenssicht muss man sagen, wie regelt man das alles? Welche Teilbereiche muss man in dem Hinweisgebersystem adressieren? Sind es die klassischen Themenstellungen aller Korruption, Geldwäsche, Untreue? Oder aber geht man weiter, adressiert man Cyberrisiken im Hinweisgebersystem? Will man das Thema Sexual Harassment aufgreifen? Lässt sich das in allen Ländern überhaupt so abfragen? Also wirklich eine Vielzahl von Themenstellungen. Dann aber eben auch nochmal, wie etabliert man solche Systeme innerhalb der Organisation? Wie kommuniziert man das Ganze? Ich sage immer, es ist ein Stück weit wie früher auf der Tanzfläche. Wenn die Musik zu laut ist, geht niemand auf die Tanzfläche. Wenn die Musik zu leise ist, erst recht nicht. Das heißt, man muss auch das richtige Maß finden, um das Hinweisgebersystem innerhalb der Organisation zu kommunizieren. Wird es zu stark kommuniziert, werden sich die Mitarbeitenden fragen, aha, da haben wir also offenbar ein Problem innerhalb der Organisation, sonst würde das Management das ja nicht so stark adressieren. Kommuniziert man es zu wenig und hat dann irgendwann einen Vorfall, werden die Mitarbeitenden sagen, hätte ich das gewusst, dass es ein solches System gibt, dann hätte ich mich vielleicht mit dem Thema adressieren können. Also wir sehen schon, es ist eine erhebliche Herausforderung. Ein wichtiges Thema in dem Kontext aber eben auch, in welcher Situation steckt das Unternehmen? Wir sehen aktuell in einigen Branchen krisenhafte Situationen. Die Lieferkette ist aktuell teilweise durchbrochen, teilweise wirklich eine Herausforderung, Lieferketten aufrechtzuerhalten. Auch da sehen wir, wenn die Unternehmen in krisenähnlichen Situationen das Thema diskutieren, auf das Thema hinweisen, wird man dann vielleicht erheblich mehr Hinweise erhalten, als man eigentlich aufgrund der Unternehmensexposition, aufgrund der Risikoerfassung im Unternehmen erwarten würde. Und wie geht man dann wieder damit um? Involviert man Externe? Wie geht man mit Hinweisgebern um? Auch dafür möchte ich Ihnen sehr entsprechende Schulungen empfehlen, die inzwischen in der Branche auch verfügbar sind. Einige der Rechtsanwaltssozietäten haben gute Erfahrungen damit. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zum Teil haben gute Erfahrungen damit. Es gibt einige spezielle Studiengänge, die sich mit dem Thema befassen, wo man einzelne Seminare belegen kann, weil es ist ein wirklich komplexer Sachverhalt. Neben den rein regulatorischen Anforderungen, die wir heute, glaube ich, schon gut adressiert haben, müssen wir immer auch an die psychologischen Herausforderungen der Hinweisgebenden denken. Ein Unternehmen ist aus Sicht eines einzelnen Hinweisgebenden natürlich nicht transparent. Ist das normal, dass ein Laster nachts von einem Lager abfährt? Ja, nein. Da kann man böse Dinge vermuten. Das muss aber gar nicht so sein. Vielleicht ist es ein ganz regulärer Warentransport, der aufgrund der Schwierigkeiten in der Lieferkette einfach spät dran ist. Also man sieht, dass es wirklich ein komplexer Sachverhalt ist, der natürlich auch für die Mitarbeitenden wie auch für die Mitarbeitenden im Compliance-Bereich tatsächlich relativ unübersichtlich ist. Die große Herausforderung, die Herr Rummans aber eben auch schon sehr schön dargestellt hat, ist natürlich, wie kann ich als Unternehmen verhindern, dass ein Hinweis direkt extern abgegeben wird? Denn dann stehe ich als Unternehmen vor der Herausforderung, wie begegne ich diesem Thema? Wie beziehe ich Stellung? Womöglich werden Hinweise auch medial gespielt. Wir haben das in vielen der Wirtschaftsskandale gesehen. Wenn ein Thema einmal in den Medien ist, verliert das Unternehmen die Kontrolle darüber, hat keine Möglichkeit mehr, entsprechend zu agieren, sondern immer nur zu reagieren. Typischerweise sind die Medien oft auch vorverurteilend, sodass wir immer wieder sehen, dass ein Thema, ich will nicht sagen, aufgebauscht wird, aber vielleicht größer erscheint, als es eigentlich ist, weil man eben die Dimensionen noch relativ schwer abschätzen kann. Insofern sei natürlich einem jeden Unternehmen empfohlen, interne, glaubwürdige, aber eben auch gut kommunizierte Strukturen zu etablieren, um Hinweisgebenden ein geeignetes Instrument an die Hand zu geben, um Verdachtsmomente frühzeitig innerhalb des Unternehmens zu melden. Denn wenn sie einmal außerhalb des Unternehmens bekannt werden, mag es zu Missverständnissen kommen, mag es dazu führen, dass die Kommunikation eben nicht mehr aus dem Unternehmen gesteuert werden kann. Damit also muss man sehr klar sagen, Hinweisgebersysteme müssen die Mitarbeitenden schützen. Natürlich sollen sie irgendwo kosteneffizient sein, nach Möglichkeit gar Kosten senken. Sie werden eine Vielzahl von Berechnungen finden, dass sich ein Hinweisgebersystem rechnet. Wenn Sie einen einzelnen Sachverhalt, der womöglich erhebliche Tragweite für das Unternehmen hat, durch ein Hinweisgebersystem aufklären können, dann kann man sicherlich sehr, sehr schnell nachweisen, dass sich ein solches System rechnet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir alle zahlen Versicherungen und ein Hinweisgebersystem ist immer auch eine Art wie eine Versicherung. Das heißt, es bietet die Möglichkeit, im Bedarfsfall ein Risiko adäquat innerhalb des Unternehmens zu steuern, dann eben auch zu mitigieren. Das hat eigentlich dann auch schon wieder Versicherungscharakter. Insofern die Idee, Risiken tatsächlich zu minimieren, zu mitigieren, durch frühzeitiges Wissen, finanzielle Risiken, Haftungsrisiken, womöglich auch für das Management und Reputationsrisiken für das gesamte Unternehmen zu mindern. Das ist die Idee, die eben dahinter steht. Ganz wichtig, viele der Regeln, die wir heute schon miteinander besprochen haben, adressieren explizit auch außerhalb des Unternehmens stehende. Das heißt, sie müssen auch dafür Sorge tragen, dass Externe über Sachverhalte in ihrem Unternehmen Meldungen abgeben können. Denn wenn sie es nicht tun, gibt es eine Vielzahl von externen Stellen. Wir haben als EQS Business Keeper beispielsweise das Bundeskartellamt seit vielen Jahren unter Vertrag mit einem sehr offenen Hinweisgebersystem, ganz genauso die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also das BaFin, aber eben auch die österreichische Finanzmarktaufsicht, eine Vielzahl von gesetzlichen Watchdogs, also Kontrollorganisationen, haben ebenfalls Hinweisgebersysteme und immer dann, wenn sie es nicht verstehen, ihr eigenes System adäquat aufzusetzen, werden Sie das in der Form lernen, dass Hinweise eben über externe Stellen abgegeben werden können. Wir wollen also appellieren an eine offene und gesetzeskonforme Kultur innerhalb unserer Organisation, aber natürlich auch innerhalb unserer Lieferkette. Dementsprechend natürlich erstes Häkchen gesetzliche Richtlinien zu erfüllen. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Damit wollen wir die Mitarbeitenden vor Geld, vor Haftstrafen, aber natürlich auch vor Reputationsschäden schützen. Wir wollen eine sogenannte Speak-up-Kultur im Unternehmen schaffen. Das heißt, Mitarbeitende sollen stolz darauf sein, im Unternehmen zu arbeiten und sollen Missstände proaktiv adressieren. So ist die Idee. Damit soll die Attraktivität gegenüber Kunden, Partnern, heute natürlich auch sehr wichtig, Bewerbern, wo wir alle um die Köpfe kämpfen, Investoren, Banken und Mitarbeitern, wollen wir die Attraktivität verbessern, damit die Reputation der Organisation schützen. Das ist die Grundannahme eines Hinweisgebersystems, wenn es umsichtig, umfassend etabliert wird. Herr Rummans-Eder hat bereits einige Praxisaspekte charakterisiert. Insofern möchte ich das vielleicht nochmal etwas systematischer darstellen, kann aber dem grundsätzlich erst einmal nichts Neues beisteuern. Dem Grunde nach selbstverständlich reicht ein Postkasten im Eingang Ihres Unternehmens. Der erfüllt erst einmal die Funktion, ein Hinweisgebersystem zu sein. Reicht das? Ist es das, was wonach Mitarbeitende suchen? Selbstverständlich nicht. Man muss sehr klar sagen, es gibt keine Dialogmöglichkeit. Wann immer der geleert wird, gibt es eine zeitliche Verzögerung, bis die Dinge bearbeitet werden. Es erfährt keine ordentliche Dokumentation. Und natürlich wird niemand einen kritischen Sachverhalt durch die Eingangshalle tragen und dann in einen solchen Postkasten werfen. Insofern muss ich immer schmunzeln, wenn Unternehmen sagen, bei uns ist ja gar nichts, wir haben einen solchen Postkasten und da wird nichts eingeworfen und damit können wir ausschließen, dass es bei uns kritische Sachverhalte gibt. Telefonie ebenfalls eine Möglichkeit, auch Telefonie mit Externen. Wir haben schon angesprochen, Ombudsleute, die telefonisch erreichbar sind, die natürlich auch in allen digitalen Wegen erreichbar sind. Häufig aber eben, gerade wenn wir hier über einen grenzübergreifenden Sachverhalt im Rahmen dieses China-Webinars sprechen, Gibt es das Thema Sprachbarrieren? Telefonie ist regelmäßig kostenintensiv. Jetzt könnte man sagen, naja, da haben wir doch die elektronische Variante, E-Mail-Systeme. Ja, natürlich funktionieren gut, haben eine hohe Bekanntheit, aber gemeinhin eben funktionieren sie nur gut, wenn man tatsächlich im direkten Kontakt mit der anderen Stelle steht und nicht anonym bleiben will. Denn faktisch ist bei E-Mail-Systemen Anonymität eben nicht möglich. Wenn wir an externe Ombudsleute denken, sicherlich ein gutes und vielfach etabliertes System. Allerdings eine gewisse Abhängigkeit von den Ombudsleuten. Das heißt, wenn eine Ombudsperson Urlaub machen will, womöglich nicht erreichbar ist, dann wirft das Fragestellungen auf für die Mitarbeitenden. Große fachliche Expertise, wenn in diesem Compliance-Bereich vorgeschult, das muss man auch sagen. Es gibt doch eine Vielzahl von Ombudspersonen inzwischen, einige, die eine große Anzahl von Unternehmen betreuen. Da ist dann sicherlich eine große Erfahrung eben auch da. Und es gibt, wie auch schon dargestellt, digitale, also typischerweise Internet-webbasierte Hinweisgebersysteme mit dem Vorzug, die müssen nicht schlafen, 24/7 Verfügbarkeit. Sichere Verschlüsselung sollte eine Voraussetzung sein. Auch da muss man wirklich auf die Details schauen. Wir sehen inzwischen eine Menge von MeToo-Anbietern, die sagen, Mensch, da kommt eine neue Regelung, da springe ich mit auf den Zug, lass mir von irgendeinem Wald- und Wiesenanbieter was programmieren. Da gibt es erhebliche Unterschiede. Insofern auf die Sicherheit ist dringend zu achten. Penetrationsanalysen, die gesamten Cyberrisiken. Sie öffnen ein Tor in Ihrer IT. Das heißt, über dieses Tor können natürlich auch neue Risiken eingestreut werden. Dialog als wichtigste Voraussetzung und damit natürlich über die 24/7 Erreichbarkeit auf Zeit- und Geldersparnis. Wie funktioniert das? Wie darf man sich das vorstellen? Auf der linken Seite die hinweisgebende Person erreicht das System 24/7, kann also wirklich jederzeit an dieses System melden. Das System selber kann die Meldungen kategorisieren nach Ländern, nach Sachverhalten. Man kann übersichtlich darin suchen, kann Statistiken abfragen, kann Entwicklungen ableiten. Wenn ich plötzlich aus einem Land immer mehr Hinweise bekomme, wo das Unternehmen gerade restrukturiert hat, wo womöglich gerade ein neues Management tätig geworden ist, dann kann all das Hinweise auf Fehlentwicklungen innerhalb der Organisation bieten. Aus Unternehmenssicht, man erhält diesen Hinweis je nach Unternehmensgröße in der Compliance-Abteilung, häufig in der Audit-Abteilung, in der HR-Abteilung, direkt in der Geschäftsführung. Das hängt natürlich von der Unternehmensgröße und von der Ausgestaltung der Compliance-Organisation ab. Wenn wir uns solche Systeme nochmal auf einen Blick vergegenwärtigen wollen, dann ist nach unserer Sicht unerlässlich eine ISO 27001-Zertifizierung ebenso wie eine Datenschutzgrundverordnungszertifizierung, also Datenschutzkonformität. In vielen Ländern sind inzwischen Barrierefreiheit, also die Etablierung des Systems wirklich auch für Menschen, die Sehbehinderung, Bedienungsbehinderungen haben, eine wichtige Voraussetzung. Es sollte an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Ein generischer Text, wo einfach nur steht, hier können Sie Ihren Hinweis abgeben, wird Hinweisgebende sicherlich nicht so ansprechen, als wenn Sie individuell vom Unternehmen vielleicht mit dem Bild des Compliance Officers, mit dem Bild des CEO oder der lokalen Geschäftsführung entsprechend appellativ das Thema formulieren. Vollständige Anonymität muss möglich sein. Ansonsten werden Sie sehen, dass die Hinweise über andere Quellen beziehungsweise über andere Kanäle abgegeben werden. Mehr Sprachfähigkeit dieser Systeme ist inzwischen ebenfalls ein Standard. Natürlich will das Management von Zeit zu Zeit Analysen und Statistiken haben. Das sollte Ihnen das System sehr einfach ermöglichen und natürlich am liebsten schlüsselfertig, also sehr, sehr schnell etablierbar und damit eben keine große Belastung für die gesamte Organisation. Ich habe Ihnen Erkenntnisse über den Whistleblowing Report 2021 versprochen. Business Keeper betreibt seit vielen Jahren einen Benchmarking Report. Unter EQS nun haben wir ebenfalls einen Whistleblowing Report, den wir wissenschaftlich auch fundiert unterstützt haben mit der Uni Graubünden aus der Schweiz. Und dieser Report bringt uns einige wirklich zentrale Aussagen, von denen ich mich freue, die hier mit Ihnen zu teilen. Eine wirklich umfassende Studie über das Thema Whistleblowing in europäischen Unternehmen. Grundsätzlich ein paar Kernaussagen. Bei gut einem Drittel der befragten Unternehmen kommt es zu Missständen. Hier möchte ich eine sehr starke These machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass mit der EU-Richtlinie und mit der sukzessiven Übertragung in nationales Recht wir sehen werden, dass das Thema Whistleblowing eine deutlich größere Selbstverständlichkeit bekommt. Das heißt, Mitarbeitende, insbesondere jüngerer Generation, erwarten zwingend, dass Hinweisgebersysteme da sind. Und dementsprechend werden die Hinweisgebersysteme in den nächsten Jahren auch stärker frequentiert werden. Erinnern Sie mich gerne an meine These, ob das eintritt. Wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das so passieren wird. So wie das Internet, so wie E-Mail, so wie Social Media in unser aller Leben durch die Verbreitung Einzug gehalten hat, so werden auch Whistleblowing-Systeme durch weitere Verbreitung ein Selbstverständnis werden. Wir sehen heute in vielen Compliance-Organisationen Entsprechungserklärungen. Das heißt, eine Siemens, eine Volkswagen, eine Bosch fragt innerhalb der Lieferkette Compliance-Regelungen ab, um eben die eigenen Compliance-Regelungen zu reduzieren. Und ganz genau so wird es sich mit dem Whistleblowing-Thema weiter in den Unternehmen etablieren. Wieder zu dem Whistleblowing-Report. Mehr als 60% der befragten Unternehmen besitzen bereits eine Meldestelle. Heißt auf der anderen Seite, 40% haben noch erheblichen Handlungsbedarf. Und diese 60% haben eben zum Teil auch noch E-Mail-Systeme, zum Teil Systeme, die überarbeitungswürdig sind. All das wird sich in den nächsten Jahren erweisen. Insgesamt sind die große Mehrheit der Unternehmen von der Meldestelle und vom Nutzen dieser Meldestelle überzeugt. Hinweisgebenden stehen im Schnitt 2 bis 3 Kanäle für die Kontaktaufnahme zur Verfügung. Das mag Sie jetzt verunsichern. Was heißt das denn? Grundsätzlich kann man sagen, Geschäftsführung und Compliance stehen immer für Hinweisgebende zur Verfügung. Das sind also Standardkanäle. Wenn man darüber hinaus noch eine E-Mail anbietet und womöglich einen Ombudsmann, ein elektronisches System, dann kommt man sehr schnell auf diese 2 bis 3 Kanäle. Ja, jetzt sicherlich nochmal spannend. Wie viele Meldungen kann man denn da erwarten? Das fragt sich natürlich jede Organisation, hängt von ein paar Faktoren ab. Einerseits das Thema, wie kommuniziert man das Thema Meldesystem innerhalb der Organisation? Wenn man sehr wenig kommuniziert, wird man auch sehr wenige Meldungen erhalten. Wenn man den Themenkatalog sehr umfassend ausgestaltet, wird man tendenziell mehr Meldungen erhalten. Ein guter Branchenschnitt derzeit ist je 1000 Mitarbeitende 3 bis 4 Meldungen pro Jahr. Das heißt, wenn Sie ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitenden sind, haben Sie 30 bis 40 Meldungen. Wenn Sie eines mit 1000 sind, haben Sie 3 bis 4 Meldungen. Wenn eine einzige dabei ist, die hochrelevant ist, dann hat sich so ein System über Jahre gerechnet. Ein Drittel der untersuchten Unternehmen konnte über 80% des finanziellen Gesamtschadens mithilfe der Meldestelle aufdecken. Das ist ein wenig schwer handelbar, das dann auf das einzelne Unternehmen zu beziehen. Grundsätzlich mit Unternehmen, die Mitarbeiter entlassen müssen oder deren Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, sehen wir ein erhöhtes Risiko für Missstände und nur eine Minderheit der befragten Unternehmen ist bisher vollständig auf die EU-Whistleblowing-Richtlinie vorbereitet. Ich glaube, das sind auch für Sie nochmal ganz, ganz interessante Aspekte, um das eigene System nochmal zu durchleuchten, eigene Erkenntnisse dazu zu gewinnen. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen diese umfassende Studie eben auch kostenfrei zur Verfügung stellen können. Über die Teilnehmerunterlagen erhalten Sie den Link und können sich das Gesamtwerk, was eben auch wissenschaftlich begleitet wurde, kostenfrei herunterladen. Eine Menge Best-Practice-Ideen darin, sodass wir Ihnen hoffentlich helfen können, das Thema weitergehend zu bearbeiten. Jetzt sage ich ganz herzlichen Dank, hat mir großen Spaß gemacht, hier mitzuwirken und stehe Ihnen selbstverständlich gerne auch für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Leiserin. Und ich möchte die Chance nicht verpassen, auch gleich Sie und Dr. Rumasede Fragen aus dem Publikum zu stellen. Die erste, vielleicht eine schnelle Antwort, eine von Ihnen. Kann man das Hinweisgebersystem auch für Lieferkette Sorgfaltsgesetz mitgenutzt werden? Die Frage kommt von Herrn Brüsser.
Herr Hummerzeder, ich habe gerne Ihnen die Antwort, ansonsten übernehme ich gerne.
Ja, also selbstverständlich kann man das machen. Und das ist also ist lediglich eine Frage der Definition, wie Sie dann, also es gibt ja dann im Hintergrund sehr zu empfehlen Richtlinien, wie ein Hinweis erteilt werden sollte, ja, damit also im Unternehmen klar ist, was ist eigentlich Meldegegenstand? Was passiert mit einer Meldung? Wer ist da zuständig? Und das kann ich selbstverständlich auch für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verwenden. Und gerade zum Beispiel, aber da ist jetzt der Leitzweig natürlich der bessere Antwortgeber beim EQS-System, das ist also überhaupt kein Problem, das entsprechend mit aufzunehmen.
Ja, vielleicht kann ich ganz kurz ergänzen. Die Unternehmen stehen ja vor der Fragestellung, wie gestalten wir diesen Kanal aus? Und indem eben immer mehr regulatorische Anforderungen das Thema Hinweisgebersystem adressieren, ist natürlich im Interesse des Unternehmens, ein einheitliches System auszugestalten und auch das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder die Pflichten, die daraus herrühren, lassen sich selbstverständlich in dem Hinweisgebersystem abbilden. Ja.
Danke für die Antwort. So einfach ist es nicht, ein einheitliches System zu haben, weil die EU-Kommission nach Herrn Töde hat ausgesprochen, dass man irgendein Konzern mit mehreren Unternehmen in einem Dach nicht ein einziges Hinweisgebersystem haben darf. Und laut Angabe, und Sie haben, also der Herr Zöde, haben bei Ihnen im Hause so ein System aufgebaut, Whistleblowing-Portal. Das richtet nicht nur an alle Mitarbeiter, aber auch an alle Stakeholder deren Unternehmensgruppe. Und die Frage von Herrn Zöde ist es dann konform mit der EU-Kommissionsstellungnahme oder ist es nicht? Vielleicht können Sie mal dazu eine Äußerung geben, ja und nein, ja, wenn es ja ist, vielleicht brauchen Sie einen extra Termin.
Also sehr, sehr gerne und kurz. Das ist ein Thema, was aktuell noch intensiv in der Diskussion ist. Ich bin selber Mitglied einer DIKO-Arbeitsgruppe, also der deutschen, des deutschen Compliance-Verbandes, wo wir das Thema intensiv mit einer Vielzahl von Unternehmen diskutieren. Den Unternehmen ist natürlich in keiner Weise recht. Die Transparenz, die man über die gesamte Unternehmenseinheit gewonnen hat, mit einem einheitlichen Hinweisgebersystem zugunsten von einer Vielzahl von unübersichtlichen Hinweisgebersystemen aufzugeben. Insofern sehen wir sehr klar, dass man auch ein zentrales System mit dezentralen Möglichkeiten ausgestalten kann, also sodass selbstverständlich ein System, und das ist der große Trend, den wir aktuell innerhalb der Organisation sehen, möglich ist.
Dankeschön für die Antwort und ich denke, das hilft sehr. Falls Sie im Nachgang nochmal Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu, China-Team, und wir können auch Kontakt herstellen mit einem von den Experten. Und,
Herr Hu, ganz kurz vielleicht noch.
Ja,
ergänzt noch, also auch vielleicht zur Entspannung aus deutscher Sicht, weil also in dem Hinweisgeberschutzgesetzentwurf ist es also aus deutscher Sicht auch so angelegt, wie der Leisering auch richtig sagt, dass man das mit einem System machen kann. Das ist in Paragraph 14 im Entwurf so vorgesehen, dass man also einen Dritten beauftragen kann. Also aus Konzernsicht ist ein Dritter unter Umständen eben dann halt für andere Konzerngesellschaften die Muttergesellschaft. Sobald sie also einen Sitz, insbesondere den Hauptsitz des Konzerns in Deutschland haben, dürften Sie da also auch rechtlich relativ sicher aufgestellt sein. Sie können das auch gerne in dem Entwurf, in der Begründung auf Seite 85 und 86 im Referentenentwurf nachlesen. Da ist das genau diese Konstellation beschrieben. Wichtig ist nur, dass sich die Verantwortung auf Konzernebene jetzt natürlich nicht verlagert, sondern das bleibt dann, also für die Aufklärung, für die Abstellung des Verstoßes, bleibt bei der Tochtergesellschaft. In Österreich ist es übrigens nach aktueller Rechtslage noch etwas anders. Da gibt es noch eine im Konzernverbund noch etwas strengere Regeln, aber damit möchte ich jetzt aus deutscher Sicht den Vortrag hier nicht überbelasten. Es ist auf jeden Fall möglich, das mit einem einheitlichen System zu regeln aus deutscher Sicht.
Ja, also ich habe neue Qualität entdeckt vom China-Webinar, dass man auch Einzelberatungsqualität an Informationen anbieten kann. Wunderbar. Ich glaube, woanders kriegen Sie die Informationen nicht so intensiv auf dem Teller gestellt. Und von Herrn Rühr haben wir noch eine Frage. Herr Rühr sei gegrüßt. Mitarbeiter, die Straftaten begehen, werden durch ein Hinweisgebersystem geschützt. Wie ist das zu verstehen? Das ist im Laufe von Ihrem Vortrag, Herr Leisering, gestellt wurde, die Frage vielleicht auch an Sie die Frage.
Ja, selbstverständlich. Also, das ist selbstverständlich nicht die Intention eines Hinweisgebersystems, Mitarbeiter, die Straftaten begehen, durch ein Hinweisgebersystem zu schützen, sondern natürlich eher diejenigen zu schützen, die das beobachten, die in Konflikt stehen. Kann ich das jetzt melden? Was passiert mir selber, wenn ich es womöglich schon länger weiß? Dem Grunde nach ist ein Hinweisgebersystem dazu gedacht, Straftaten aufzudecken und das Risiko für das Unternehmen zu minimieren.
Dankeschön für die Antwort. Und ja, wir haben von Dr. Romans-Eder und von Leisering gehört, wir müssen, wir können. Und jetzt wollen wir wissen, wie Unternehmen wirklich so ein System eingeführt haben. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute Frau Wawriczek zu begrüßen. Und Sie haben netterweise in Vertretung Herrn Sebastian Mayer, Herr Dr. Mayer vertreten. Und Herr Mayer ist heute verhindert von der Termin. Und daher vielen Dank, dass Sie spontan Zeit haben, Dr. Wawriczek. Und Dr. Wawriczek hat Studium an drei Hochschulen absolviert, an der Universität Warschau, Universität Cambridge und FAU Erlangen und Nürnberg. Und sie war sowohl im Unternehmen als auch in Kanzlei mit Schwerpunkt Urheberrecht, Presserecht und Datenschutz tätig. Insofern freue ich mich besonders, dass Sie auch uns die Freigabe erteilt haben, dass wir die heutige Sendung aufnehmen dürfen. Und seit 2013 ist sie Juristin bei der Schwanhäuser Industrie Holding GmbH und Co. KG, heute in Vertretung von Herrn Mayer. Herr Mayer ist Rechtsabteilungsleiter von der Holding. Und Sie beide vertreten die Meinung, ja, Hinweisgebersystem ist eine große Herausforderung, insbesondere für Holding mit verschiedenen Firmen im Ausland. Dankeschön, die Zeit, die Sie uns gegeben haben, und die Bühne ist Ihr.
Danke für die Einladung. Noch eine kurze Klarstellung. Also der Doktortitel ist leider nicht da, hätte ich gerne, aber ist leider nicht da. Vielen Dank nochmals. Ich hoffe, ich kann das in Vertretung gut übernehmen. Also ich bin schon seit 9 Jahren in der Firma und kenne schon die Strukturen sehr gut und war auch beteiligt bei der Einführung des Hinweisgebersystems. Insofern hoffe ich, dass Sie auch von mir wichtige Informationen erhalten können, wie so eine praktische Implementierung aussehen kann. Nur kurz, damit Sie ein Bild haben, wie groß wir sind als Gruppe, als Schwan-Stabilo-Gruppe. Wir haben drei Teilkonzerne: Teilkonzern Kosmetik, Teilkonzern Stabilo und Teilkonzern Outdoor. Die Stabilo-Produkte kennen Sie wahrscheinlich alle: Stabilo Boss oder Stabilo Point 88. Viele Personen wissen aber nicht, dass wir ein Private-Label-Hersteller von Kosmetikprodukten sind und gehören auch zu den größten Private-Label-Herstellern der Welt. Wir stellen vor allem Augenstifte und Mascaras und solche Produkte. Unsere jüngste Sparte, das sind die Outdoor-Produkte. Das sind die Firmen Deuter, Orthovox, Meyer Sports und Gonzo. Die sind auch bekannt für Rucksäcke, für Lawinen, für Schüttenfestgeräte, für Sportbekleidung und Fahrradbekleidung. Damit Sie wissen, wie wir aufgestellt sind, ein bisschen von unserem Organigramm. Ich arbeite in der Schwanhäuser Industrie Holding GmbH und Co. KG. Das ist die Muttergesellschaft. Und wie gesagt, haben wir drei Sparten, drei operative Sparten: die Schwanstabile Schwanhäuser GmbH mit der Subgruppe Stabilo, die Schwanstabile Outdoor GmbH mit der Subgruppe Outdoor, die Schwanstabile Cosmetics GmbH und Co. KG mit der Subgruppe Cosmetics. Und wir haben auch andere Gesellschaften, die Dienstleister, konzerninterne Dienstleister sind. Wie groß sind wir? Wir haben Standorte auf der ganzen Welt. Wir haben ungefähr 30 operative Gesellschaften. Wir sind auch in China präsent mit 3 Gesellschaften, 2 in Shanghai und eine Gesellschaft in Tianjin. Alle Sparten sind in China auch präsent. Wir sind in den beiden Amerikas. Und wir sind in Europa, in Malaysia, in Singapur, noch in Asien. Noch zu Europa. Wir haben einige Gesellschaften zerstreut in der ganzen EU und auch in Großbritannien. Wir haben auch Betriebsstätten, unselbstständige Betriebsstätten, unter anderem in Osteuropa, in Polen, in Ungarn, in der Slowakei, in Tschechien. Hinweisgebesystem. Warum haben wir uns für ein Hinweisgebesystem entschieden? Die gesetzlichen Grundlagen haben Sie schon heute bereits erfahren. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollten tatsächlich rechtzeitig mit der Umsetzung von neuen Verpflichtungen anfangen. Aber bei uns war auch ein sehr wichtiger Punkt die Kundenanforderungen. Wir haben häufig Kundenaudits bei uns, vor allem unsere Cosmetics-Sparte. Und das war immer ein großes Thema, die Kunden wollten oder haben sich gewünscht, dass wir ein Hinweisgebersystem haben. Wir werden auch häufig über Corporate Social Responsibility Bewertungsplattformen gewertet. Und da sind die Rankings viel schlechter, wenn man kein Hinweisgebersystem hat. Das war auch ein wichtiger Punkt für uns, dass wir einfach bessere Rankings bei der Bewertung bekommen können. Wir haben auch, für uns ist das Thema Compliance sehr wichtig und wir haben auch gedacht, dass wir so ein System brauchen als Frühwarnsystem, damit wir so schnell wie möglich Problemfälle, blinde Flecken erkennen können und dadurch unsere Prozesse besser optimieren können. Nicht unterschätzt können auch solche Themen wie Image-Schäden, Reputationsschäden oder öffentliches Aufsehen. Also wir wissen alle, was die Social-Media-Kanäle heutzutage verursachen können. Und das wollten wir vermeiden mit so einem minimal invasiven System. Auch das Thema Vermeidung oder Verringerung von finanziellen Schäden oder sonstige Verfolgungsmaßnahmen spielte dabei eine Rolle. Wir sind auch an einem Punkt gekommen von der Größe her, wo auch ein riesen Kulturwandel stattfindet. Und wir wollten durch dieses Hinweisgebersystem einfach Vertrauen aufbauen. Nicht nur bei unseren Kunden oder bei unseren Partnern, sondern auch bei unseren Mitarbeitern. Das waren die Hintergründe zu der Einführung. Jetzt zu den Meldekanälen und Meldeprozessen. So einfach kann das ausschauen, die Meldeprozesse. Wir haben weiterhin die alten Meldekanäle bei uns im Haus, das heißt eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, Faxnummer und einen Ansprechpartner vor Ort, das ist der Compliance Manager. Aber wir haben uns neulich, letztes Jahr, dafür entschieden, ein digitales Hinweisgebersystem einzuführen. Das ist das System vom Business Keeper tatsächlich. Und wir haben uns auch noch für die Unterstützung von 2 Vertrauensanwälten unterschieden, Vertrauenspersonen. Das Hinweisgebersystem, das digitale Hinweisgebersystem ist nicht bei uns verankert, sondern bei den 2 Vertrauensanwälten. Wir gehen davon aus, dass wir Hinweise bekommen können, sowohl intern von der Schwanhäuser Industrie Holding, wie auch intern von verbundenen Unternehmen. Aber wir gehen auch aus, dass wir externe Hinweise bekommen können. Die Vorteile von diesem Hinweisgebersystem sind, von diesem digitalen Hinweisgebersystem sind, dass wir tatsächlich die Identität von der hinweisgebenden Person schützen können und befinden uns in so einem geschützten Raum, geschützten Bereich, wo wir auch die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen, an den Hinweisgeber zu stellen und ihm auch geschützt weiterhin Feedback zu geben. Was passiert, wenn ein Hinweis eingegangen ist? Es erfolgt bei den Vertrauensanwälten eine Eingangsprüfung. Ist es ein Irrläufer, wird der auch ausgeschieden? Der Hinweis wird geprüft. Ist es ein begründeter Anfangsverdacht? Wenn es Nachfragen gibt, werden sie an dieser Stelle schon gestellt. Und wir bekommen von den Vertrauensanwälten einen Bericht zu diesem Sachverhalt und ein Legal Statement beziehungsweise eine Handlungsempfehlung dazu. Der Fall landet bei dem Compliance Manager bei uns im Haus, der sich um die weiteren Untersuchungen im Haus kümmert. Wenn wir mit einem schwierigen oder bedeutsamen Fall zu tun haben, bilden wir einen Compliance-Ausschuss. Je nachdem, welche Themen betroffen sind, kann die Zusammensetzung unterschiedlich ausfallen. Wenn der Sachverhalt einfach ist, dann gibt es eine direkte Entscheidungsempfehlung, einen Entscheidungsvorschlag. Beziehungsweise es könnte sein, dass wir an dieser Stelle auch merken, dass der Fall in anderen Zuständigkeitsbereichen liegt, dann wird dieser Fall übermittelt. Wir haben eine Konzernlösung. Wir haben uns für die Konzernlösung tatsächlich entschieden. Das heißt, der Compliance Manager ist bei der Holding bei uns verankert, aber die jeweiligen Gesellschaften, die verbundenen Unternehmen, die betroffenen Unternehmen bei uns im Haus, die werden beteiligt und die Entscheidung zu den Maßnahmen trifft die Geschäftsführung von der jeweiligen Gesellschaft, von der betroffenen Gesellschaft. Am Ende von dem Prozess bekommt der Hinweisgeber immer eine Rückmeldung von uns zu den getroffenen Maßnahmen. Nochmals unsere Workflows. Wir bekommen einen Hinweis entweder von einer externen Person oder von intern, beziehungsweise über die Ombudspersonen oder über das digitale Hinweisgebersystem. Der Hinweis landet bei der internen Meldestelle, bei dem Compliance Manager. Und es wird geprüft, ist das Thema Compliance relevant oder nicht. Wenn nicht, dann gibt es eine Verweisung an eine zuständige Stelle, das ist die linke Seite, oder ein Abschluss mit einer Rückmeldung. Wir haben an dieser Stelle gemerkt, und da wollte ich Ihnen auch ein Bild geben, wie schwer es ist, die Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu so einem Thema zu führen. Wir haben wirklich sehr früh unser Betriebsrat mit eingebunden und über die Einführung des Systems informiert. Und wir haben zuerst großes Vertrauen von dem Betriebsrat bekommen und Zustimmung zu diesem System. Aber als wir eine Betriebsvereinbarung vorbereitet hatten, haben wir festgestellt, dass der Betriebsrat sehr weite Mitbestimmungsrechte sieht und möchte wirklich an vielen Stellen in diesem ganzen Workflow mit involviert werden. Dass wir Sie jetzt sehen, ist ein Kompromiss am Ende. Und an mehreren Stellen tatsächlich bekommt der Betriebsrat gewisse Informationen von uns zu Vorfällen, die Arbeitnehmer relevant sein könnten. Und auch an dieser Stelle bei der Überprüfung, ob der Fall Compliance relevant ist. Wenn es arbeitnehmerrelevante Sachverhalte gibt, dann könnte es sein, dass wir eine Information an eine Vertrauensperson des Betriebsrats dann geben. Ist der Fall Compliance relevant, dann kommt noch eine förmliche Untersuchung im Haus, falls notwendig. Und nochmals an dieser Stelle, wenn der Fall arbeitnehmerrelevant ist, dann kann der Betriebsrat mit involviert sein. Wenn der Verdacht sich nicht erhärtet hat, dann gibt es einen Abschluss der Vorgangs und eine Rückmeldung an die hinweisgebende Person. Wenn er sich doch erhärtet hat, dann gibt es eine Bewertung mit Handlungsempfehlung. Hier ist wieder der Betriebsrat mit involviert. Ein Abschlussbericht und dann landet der Fall bei der jeweiligen Geschäftsleitung für eine Entscheidung. Am Ende wird immer der Hinweisgeber eine Rückmeldung von uns bekommen, welche Maßnahmen getroffen worden sind. Ich habe gerade eine Information erhalten, dass Herr Mayer jetzt wieder da ist. Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Mayer, irgendetwas hierzu ergänzen möchten zu unseren Workflow und Prozessen.
Hallo in die Runde, mein Name ist Bastian Mayer. Ich konnte leider aufgrund eines dringenden Termins jetzt erst dazu stoßen. Frau Wawitschek, machen Sie ruhig weiter. Ich glaube, das ist ganz wunderbar.
Okay. Nochmals zu unserem digitalen Hinweisgebersystem. Warum haben wir uns für so ein System entschieden? Also vor allem für diese geschützte Möglichkeit der Kommunikation mit dem Hinweisgeber. Das System erlaubt auch anonyme Meldungen das erfolgt dadurch, dass man einfach ein Postfach erstellen kann und man kann auch mit dieser Person über so ein Postfach kommunizieren. Und wie gesagt, wenn wir diesen Hinweis bekommen, landet der Hinweis bei uns beim Compliance Manager und es beginnt ein Prozess bei uns intern zur Aufklärung des Prozesses. Für welche Themen hatten wir uns dieses System ausgedacht? Also da ist eine ganze Palette an Themen. Wir haben das nicht begrenzt. Wir haben uns sowohl für die gesetzlichen Tatbestände entschieden, wie auch viel breiter, also Compliance-Verstöße gegen Richtlinien oder Betriebsvereinbarungen auch intern. Aber dazu gehören auch Themen, wie heutzutage sehr populär sind, wie MeToo oder grob ungehöriges Sozialverhalten. Selbstverständlich, das haben wir heute auch schon bereits angesprochen, das Thema Datenschutz, Umweltschutz, Manipulation von Dokumenten, Unterschlagung von Materialien oder wettbewerbswidriges Verhalten. Das digitale Hinweisgebersystem und die Vertrauensanwälte, das sind seit einem Jahr neue Kanäle bei uns. Wir arbeiten mit zwei Anwälten in Berlin bei der Kanzlei von Dr. Frank und Frau Leonie Loré. Und wie ich schon angesprochen habe, ist das Hinweisgebersystem, das digitale Hinweisgebersystem bei der Kanzlei verankert. Das heißt, die Ombudspersonen werden zuerst so einen Hinweis bearbeiten. Wie schaut so eine Fallmaske aus bei uns? Das ist in unserem Corporate Design. Es gibt schon gewisse Felder, die ausgefüllt werden müssen, gewisse Fragen, die beantwortet werden können, damit es leichter wird, diesen Fall zu steuern. Wie Sie sehen, betrifft, ob eine Person anonym bleiben möchte, dann eine Beschreibung des Vorfalls. Wenn man schon von vorne an weiß, man möchte das an eine konkrete Ombudsperson richten, dann kann man an dieser Stelle auch auswählen, welche Person. Informationen, wann hat sich der Vorfall ereignet, wie oder wo hat sich der Vorfall ereignet. Dauert der Vorfall noch? Sind Schaden entstanden? Was ist die Beziehung zu der betroffenen Organisation? Sind Führungskräfte mit involviert? Sind weitere Organisationen beteiligt? Hat man versucht, diesen Vorfall durch die anderen Meldekanäle zu melden? Und das
Bubblecheck, soll ich Sie unterstützen?
Gerne.
Ja, also wie gesagt, die Frau Bubblecheck, ich habe mich etwas ins kalte Wasser geworfen. Ganz, ganz vielen Dank. Aber ich glaube, dass ich die Frau Bubblecheck jetzt etwas entlaste und auch meinen Beitrag hier leiste. Erstmal vielen Dank, Frau Bubblecheck. Die praktischen Herausforderungen waren, das hat ja die Frau Bubblecheck dargestellt, Mitbestimmung im Betriebsrat ist ein wichtiger Punkt. Betriebsverfassungsrechtlich muss man ihn einbinden oder nicht, kann man darüber lange diskutieren. Unsere Erfahrung ist, ihn einzubinden, weil sie eine größere Unterstützung und Akzeptanz haben. Aber dieser Prozess, Abstimmung, Betriebsrat, da sind dann sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie weit die Einbindung geht und was der Betriebsrat alles erfahren sollte oder nicht. Also das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen dürfte. Große Herausforderung ist die fachliche und persönliche Kompetenz der Fallbearbeiter. Sowohl, sie müssen ja intern und extern Personen finden, die vertrauenserweckend sind, die den fachlichen Hintergrund haben und auch das psychologische Fingerspitzengefühl. Klar ist jetzt auch intern, wenn Sie intern Meldestelle sind, auch Interessenskonflikten mit Kollegen, wie kann man damit umgehen? Sind die Leute dann trotzdem objektiv, neutral und versuchen das sowohl von beiden Seiten neutral zu ermitteln und aufzudecken und zu lösen, das Problem. Ein wichtiger Punkt, den wir festgestellt haben, sind halt die Ressourcen. Sowohl intern, man muss Personen finden, da schreit auch keiner ja, in diesen Prozess eingebunden zu werden, das zentral zu koordinieren, konzernintern. Sie brauchen auch extern auch die richtigen Leute. Und dann ist ja die Frage auch, wie löst man das Problem? Mache ich eine konzernweite Meldestelle, eine zentrale Stelle oder bei jeder Einzelfirma? Und ich glaube, die Frau Wawitschek hat Ihnen unsere komplizierte Firmenstruktur dargestellt mit drei Teilkonzernen, mit Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern. Und wir haben uns für eine konzernweite Lösung entschieden. Großes Problem sind Sprachen. Das müssen wir offen zugeben. Wir haben bisher das in Deutsch und Englisch. Hätten aber aufgrund unserer Standorte natürlich Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch. Natürlich, wenn man das weiter ausrollt, das System. wo wir uns Gedanken machen müssen, wie gehen wir damit um. Ganz wichtig ist die Kommunikation. Sie merken ja, glaube ich, auch von den Vorträgen und auch von der VR-Check, das hat eine hohe Komplexität. Das an die Mitarbeiter richtig im Unternehmen und an Lieferanten zu kommunizieren, ist anspruchsvoll, zumindest für uns, weil sie müssen ja A, die Mitarbeiter abholen, B, aber auch Lieferanten und das jetzt so gestalten, dass es verständlich ist und auch glaubwürdig zur Unternehmenskultur passt. Den Einklang muss man finden. Ein weiteres Problem oder Herausforderung war die Erreichbarkeit. Wir gehen dann gleich noch zum Schluss drauf ein über verschiedene Zeitzonen. Wir sind auf allen Kontinenten und allen Zeitzonen unterwegs. Das ist ein organisatorisches, logistisches Problem, was wir da haben. Auch das Thema, wie kann ich dann jetzt bei einer konzernweiten Lösung auch bei deutschen Standorten eine persönliche Zusammenkunft ermöglichen, die ja vorgesehen ist gesetzlich. Das sind so praktische Sachen, die wir Gott sei Dank jetzt noch nicht lösen mussten. Das Thema Datenschutz hat ja Frau Hartek gesagt, wir haben hohe datenschutzrechtliche Anforderungen, aber mit dem Business Keeper System sauber gut gelöst. Aber für interne Fälle, die intern gemeldet sind, muss man das natürlich auch datenschutzrechtlich sauber dokumentieren und erfassen. Arbeitsrecht wollen wir auch nur ganz kurz streifen. Man müsste sich überlegen, muss ich die Arbeitsverträge ändern hinsichtlich Geheimhaltungsverpflichtungen von den bei den Mitarbeitern, aber auch wenn ich dann aus einem gemeldeten Tatbestand arbeitsrechtliche Sanktionen ableiten möchte, ist ja eine Beweislastumkehr vorgesehen, etc. etc. Das sind Themen, da kann man, glaube ich, ein gesondertes Seminar drüber machen, nur dass man es schon mal gehört hat. Was wir uns auch überlegt haben, Definition der Meldetatbestände, die Frau Hocek hat es gerade dargestellt, sind das, halten wir uns nur an die gesetzlichen Anforderungen oder wollen wir mehr? Das haben wir gemacht. Wichtiger Prozess ist Anpassung oder Herausforderung der internen Prozesse. Das ist natürlich, ändert das die Abläufe und eine Personalabteilung sagt, wieso will da jetzt jemand mitreden? Das ist doch mein Thema jetzt, wenn es um Thema Diebstahl, Unterschlagung gibt, warum muss ich jetzt in so einen Prozess rein? Also da gibt es verschiedene Stakeholder im Unternehmen, die nicht so begeistert sind und man muss natürlich, und das hatte die Frau Wojciech ja kurz dargestellt, dass wir versucht haben, die Prozesse zu definieren. Interne Abstimmung soll Unternehmen geben, da dauert es manchmal etwas länger, als mit externen Firmen auf eine Einigung zu kommen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Wenn Sie mal die nächste Seite bitte machen können. Wir haben einen risikobasierten Ansatz gemacht. Natürlich fangen wir mit unseren Hausaufgaben in unserem Heimatland oder Zentrale an und sagen, okay, wir wollen natürlich EU-konform das alles umsetzen und haben da unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben aber ja auch die Herausforderung, wie gehen wir ins Thema USA, Kanada, Südamerika, Asien mit dem Thema um. Da haben wir dann das Thema, gibt es da gesetzliche Anforderungen? Wenn Sie jetzt sich die Länder anschauen, Sie müssen dann mit jeder, in jedem Land mit irgendwelchen Kanzleien sagen, was gibt es da für Anforderungen? Wir haben sprachliche Herausforderungen, die wir gerade, die ich gerade erwähnt habe. Wir haben sehr unterschiedliche Kulturen. Also Asiaten und Amerikaner sehen das Thema vielleicht ganz anders oder sehen es auch ganz anders als wir. Ich meine, da geht der Herr Burkhardt sicherlich drauf an. Wir haben das Thema Zeitunterschiede. Und ein großes Herausforderung, ich möchte nicht sagen Problem, ist, dass, wie geht man denn vor, findet, ich kenne noch keinen Dienstleister, der es weltweit anbietet. Und sage ich, ich suche mir Dienstleister auf Kontinentsbasis für USA, Kanada. Suche ich das mir für Mexiko und Brasilien einen Dienstleister oder nehme ich da jeweilige Dienstleister in Anspruch? Das sind so die Probleme, die jetzt noch oder Herausforderungen, die uns noch bevorstehen. Aber ich denke, das ist jetzt auch so die Überleitung zum Herrn Burkhardt zu sagen, so jetzt die Brücke von Heroldsberg nach Shanghai oder nach China schlagen. Und insofern möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei der Frau Wawitschek bedanken, dass sie da sicherlich wundervoll eingesprungen ist. Und wir stehen dann für Fragen gerne zur Verfügung und geben gerne an Herrn Burkhardt weiter.
Dankeschön. Ja, Shalom Hu. Das war die Steilvorlage. Ich bedanke mich bei meinen Vorrednern. Einige Zuhörer fragen sich vielleicht, warum wir im Rahmen des China-Teams eine europäische Hinweisgeberrichtlinie besprechen. Ganz einfach deswegen. Ich bin auf den Xiaolonghu zugegangen und habe gesagt, aufgrund unserer Tradition, sage ich jetzt mal, in China, nämlich anonyme Hinweise von Mitarbeitern, aber auch anonyme Hinweise von Zulieferanten, von Kunden an Behörden zu geben, wäre so ein Hinweisgebersystem für die Tochterunternehmen unserer Mandanten in China, aber auch in Asien eine ganz hervorragende Sache. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Burkhardt, bin deutscher Anwalt, seit 25 Jahren in China rechtlich beratend tätig. Wir sind eine chinesische Kanzlei hier in Shanghai, beraten aber fast ausschließlich den deutschsprachigen Mittelstand in China zusammen mit unseren Kollegen von der Allianz Deutsche Wirtschaftsanwälte in Asien, auch in anderen asiatischen Ländern. Und wie gesagt, ich habe das Thema angesprochen und ich bin dankbar, dass Sie in den letzten fast 50 Minuten einmal eine schöne rechtliche Einführung bekommen haben, eine praktische Einführung, was die Softwarelösung betrifft und jetzt zum Schluss noch die praktischen Hinweise eines Inhouse-Counsels von einem großen deutschen Unternehmen. Ich werde mich bemühen, in den letzten verbleibenden Minuten kurz auf die Eigenheiten von Hinweisgebersystemen in der Volksrepublik China einzugehen. Zunächst mal, wie ist die rechtliche Lage? Interessanterweise, ich habe recherchiert, schon seit 1995 schützt das Arbeitsgesetz der Volksrepublik China unter Androhung von zivil- und auch strafrechtlichen Konsequenzen Hinweisgeber vor Vergeltungsmaßnahmen des Arbeitgebers. Das heißt also, wir haben in der Tat schon einen Schutz vor Repressalien von chinesischen Mitarbeitern vor ihrem Arbeitgeber. Wir haben seit immerhin 2008 im Rahmen des Arbeitsvertragsgesetzes eine Regelung, die eine Belohnung für Hinweise für den Verstoß gegen das chinesische Arbeitsvertragsgesetz auslobt. Ich glaube, das ist im Vergleich zu Europa, zu Deutschland was Besonderes. Wir haben seit 2009 eine Richtlinie, die börsennotierte Unternehmen verpflichtet, ein Hinweisgebersystem zu installieren. Größere und mittlere nicht börsennotierte Unternehmen werden ermutigt, ein Hinweisgebersystem einzuführen. Seit 2021, Sie wissen es, wir haben seit 1.1. letzten Jahres unseren ersten unser erstes Zivilgesetzbuch, und da regelt der Artikel 1010, dass alle Unternehmen, das heißt auch nicht börsennotierte Unternehmen, angemessene Maßnahmen zur Entgegennahme von Beschwerden ergreifen müssen, um unter anderem das Ausnutzen der eigenen Stellung, das heißt über Unterordnungsstellung, zur sexuellen Belästigung zu verhindern. Hier geht es also um den Tatbestand Sexual Harassment. Auch interessant, gerade für Sie, seit 2021 loben bestimmte einstweilige Maßnahmen die Belohnung von Hinweisen auf schwere Verletzungen aus, und zwar betreffend Marktregulierung. Und die Belohnungen sind festgelegt in Beträgen von 140 Euro, das ist die Mindestbelohnung, bis 140.000 Euro in schweren Fällen. Worum geht's? Es geht hier insbesondere um die Sicherheit und die Qualität von Lebensmitteln, Sicherheit und Qualität von Arzneimitteln, Sicherheit und Qualität von sogenannten speziellen Ausrüstungen beziehungsweise Industrieprodukten. Da geht's natürlich hauptsächlich um Industrieprodukte, von denen gewisse Gefahr für Leib und Leben ausgehen kann. Das heißt zum Beispiel Boiler, andere Druckbehälter, Aufzüge, Seilbahnsysteme etc. etc. Was wir aber festhalten können, es gibt keine generelle Pflicht für die Einführung eines Hinweisgebersystems im chinesischen Recht, was Sie natürlich als deutsche bzw. europäische Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft in China nicht davon enthebt, den entsprechenden europäischen bzw. noch zu implementierenden deutschen Pflicht zur Implementierung eines Hinweisgebers zu entgehen. Warum lohnt es sich trotzdem, ein Hinweisgebersystem in China einzuführen? Viele von den Argumenten, die ich bringen möchte, sind schon erwähnt worden. Ich möchte nochmal das China-Spezifische unterstreichen. Ganz am Anfang wurde schon erwähnt, erwähnt, erhöht das Risiko, dass es zu externen Meldungen kommt. Externen Meldungen an die Behörden, die dann bei dem Unternehmen vorstellig werden, entsprechende Untersuchungen starten, was, wie schon erwähnt, zu einem Kontrollverlust führen kann, beziehungsweise zu einer negativen Presse. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern wir haben hier in China einmal im Jahr den sogenannten Customer Protection Day. Und da werden gerade auch ausländisch investierte Unternehmen mit entsprechenden Gewährleistungs- bzw. Produktsicherheitsproblemen vorgeführt im wahrsten Sinne des Wortes. Also ganz wichtig, gerade in Anbetracht unserer, ich sag's mal, Tradition für anonyme Hinweise an die Behörden, dass sie ein attraktives Hinweisgebersystem installieren, um eben die Hinweise ins Unternehmen reinzuziehen, um die Hinweise kontrollieren zu können, um proaktiv tätig werden zu können, um gegebenenfalls Mitigationsmaßnahmen, das heißt also Abhilfe zu schaffen und, falls es notwendig sein sollte, die Selbstanzeige erst dann zu erstatten, wenn Sie die Sache unter Kontrolle haben, was Ihnen im Zweifelsfall sogar eine Strafminderung einbringt, wenn Sie vorweisen können, dass Sie entsprechend schon gehandelt haben, im schlechtesten Fall aber Ihre Verhandlungsposition mit den Behörden verbessert. Ganz wichtig bei den Pflichtfragen, wir haben es eben bei dem System von Schweinhäuser gesehen, Sie sollten auf jeden Fall auf das Verbot der Weitergabe von Staatsgeheimnissen achten. Hier sollte in Ihrem System von vornherein abgefragt werden bzw. bestätigt werden durch den Hinweisgeber, dass es sich nicht um Staatsgeheimnisse handelt bzw. durch den Hinweis keine Staatsgeheimnisse weitergegeben werden. Es wurde auch schon angesprochen, die datenschutzrechtliche Problematik. Ganz wichtig, wir haben seit 2021 ein jetzt rundes gesetzliches System zum Schutz von Daten. Das heißt also, Ihr System, Ihr Hinweisgebersystem muss nicht nur der Datenschutzgrundverordnung, der europäischen Datenschutzgrundverordnung entsprechen, sondern eben auch unserem chinesischen Datenschutz. Anders als in Europa, wo ich glaube, die meisten Mitarbeiter, Unternehmensmitarbeiter zumindest mal grundsätzlich von der Existenz eines Hinweisgebersystems wissen, fehlt ein solches Bewusstsein, fehlt eine solche Kenntnis in China. Das heißt also, wenn Sie ein Hinweisgebersystem implementieren in China, in Ihrem Tochterunternehmen, sollten Sie auf jeden Fall entsprechende Schulungen und Kommunikation vornehmen. Der Herr Leisering hat es vorhin erwähnt, es geht um eine aktive Kommunikation. Sie müssen bei den Mitarbeitern Vertrauen schaffen. Sie sollten kommunizieren, dass, wie eben erwähnt, es auch im chinesischen Recht Schutzrechte des Hinweisgebers gibt vor Repressalien des Arbeitgebers, vor Repressalien von anderen Seiten. Sie sollten erwähnen, dass es entsprechende anonyme Möglichkeiten gibt zum Reporten, die entsprechenden Hinweise unternehmensintern abzugeben. Auch eben zum Schluss erwähnt, ganz wichtig, Sprache und Kultur. Ich glaube, das ist vielleicht der beste oder der stärkste Grund, warum Sie gerade in Asien, gerade in China mit einem externen Ombudsanwalt zusammenarbeiten sollten, um eben die entsprechenden Hinweisgeber, wir haben es gesehen, ganz wichtig, es geht um die Dialogfähigkeit. Das heißt also, um die Hinweisgeber in einen Dialog einbinden zu können. Denn wir sind seit 25 Jahren im Compliance-Bereich tätig, erfahren immer wieder, dass die Hinweise, die unsere Mandanten, unsere Unternehmen bekommen, sehr unvollständig sind. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, damit wir eine ordentliche Sachverhaltsaufklärung machen können, damit wir den Sachverhalt entsprechend rechtlich nach lokalem Recht bewerten können, dass wir mit dem Hinweisgeber kommunizieren. Interessanterweise wird das von den chinesischen Hinweisgebern oft akzeptiert. Und wir haben ja gelernt, mit dem neuen elektronischen Hinweisgebersystem ist eine solche Zweibahnkommunikation zum Hinweisgeber beziehungsweise zum Meldeempfänger ohne Auflösung oder ohne Gefahr, die Anonymität zu riskieren, möglich. Und das erlaubt es uns, den Sachverhalt aufzuklären und insbesondere Beweise für die Angaben, die der Hinweisgeber abgegeben hat, mit einzusammeln. Für die Beurteilung, auch das ist eben schon zum Sprache gekommen, ist es ganz wichtig, ich sage es mal, in 95% aller Fälle geht es um lokales Recht beziehungsweise um die entsprechenden internen Richtlinien der Unternehmen. Auch da macht es Sinn, einen entsprechenden lokalen Ombudsanwalt vor Ort zu haben, der sich mit dem lokalen Arbeitsrecht, mit den entsprechenden Leitlinien zur Bestechung etc. auskennt. Fazit in Anbetracht der Zeit. Ich würde auf jeden Fall, was China betrifft, die Einführung eines Hinweisgebersystems befürworten. Wie gesagt, wir haben gelernt, es gibt jetzt sowieso in Europa eine entsprechende Pflicht, die von Deutschland aus noch umgesetzt werden muss. Aber aus praktischen Gründen bietet sich diese ein Hinweisgebersystem vor allen Dingen in China an, in Kombination mit einem externen Ombudsanwalt, der die entsprechenden lokalen Gesetze kennt und entsprechend bei der Beurteilung anwenden kann, der die entsprechenden Schulungen der Mitarbeiter durchführen kann. Und wir stellen Ihnen als Burkhardt und Partner in Zusammenarbeit oder in Kollaboration mit unseren Kollegen von der Allianz Deutsche Wirtschaftsanwälte in Asien gerne als externer Ombudsanwalt bereit. Herr Longhu, wir sind 5 Minuten über die Zeit drüber. Ich habe versucht, ein bisschen Zeit aufzuholen. Je nachdem, wie viel Interesse noch besteht, können wir gerne noch weitere Fragen beantworten. Dankeschön.
Danke sehr. Und ich habe jetzt in dem Chat keine Fragen jetzt identifiziert. In Anbetracht der Zeit schlage ich vor, dass wir heute fast pünktlich beenden. Wir sind jetzt 6 Minuten über Zeit. Wir haben 1 Minute spät angefangen. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit 5 Anwaltsexperten doch rechtzeitig pünktlich beenden können, diese Veranstaltung, und dass Sie also zahlreich erscheinen sind. Und hoffentlich haben Sie auch viele Informationen mitgenommen. Und ich jedenfalls, ich werde meiner Tochter sagen, sie hat früher als Kleinkind die Produktlinie von Schweinhäusergruppe verwechselt, Fineliner mit Kosmetikstift. Und ich hoffe, Sie haben auch andere Informationen mitgenommen. Und Informationen zu China-Team gibt es diesmal nicht. Kommen Sie einfach zu unserer nächsten Veranstaltung am 30.06. über Content-Marketing zu Automotive-Markt in China. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder bei uns zu Gast sind. Und insofern wünsche ich Ihnen viel Erfolg in der Woche, was Sie auch vorhaben. Und feiern Sie das Ende von Lockdown und den Beginn von Hannover Messe. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.